Sutah gestört. Übersetzung. O Gelehrter, in diesem eisernen Zeitalter des Kali leben die Menschen nur noch ein kurzes Leben. Sie sind streitsüchtig, träge, irregeführt, unglücklich und vor allem immer gestört. Erläuterung. Die Geweihten des Herrn sind stets um den spirituellen Fortschritt der Allgemeinheit besorgt. Als die Weisen von Naimisharanya die Situation der Menschen im Zeitalter des Kali untersuchten, konnten sie voraussehen, dass die Menschen nur noch ein kurzes Leben haben würden. Im Kali-Yuga ist die Lebensdauer nicht so sehr aus Mangel an Nahrung kürzer, sondern aufgrund unregulierter Gewohnheiten. Jeder Mensch kann seine Gesundheit erhalten, wenn er ein geregeltes Leben führt und einfache Nahrung zu sich nimmt. Doch übermäßiges Essen, übermäßige Befriedigung der Sinne, übermäßige Abhängigkeit von der Barmherzigkeit eines anderen und künstliche Wertvorstellung zersetzen die Vitalität menschlicher Energie und so verkürzt sich die Lebensdauer. Also, wenn man Schwierigkeiten hat mit der Gesundheit, kann man da mal sehen, ob da irgendwas nicht stimmt. Ich will es nochmal vorlesen, weil einige von uns älter werden. Jeder Mensch kann seine Gesundheit erhalten, wenn er ein geregeltes Leben führt und einfache Nahrung zu sich nimmt. Doch übermäßiges Essen, übermäßige Befriedigung der Sinne, übermäßige Abhängigkeit von der Barmherzigkeit eines anderen und künstliche Wertvorstellungen versetzen die Vitalität menschlicher Energie und so verkürzt sich die Lebensdauer. Die Menschen dieses Zeitalters sind sehr träge, nicht nur hinsichtlich ihrer Selbstverwirklichung, sondern auch in Bezug auf materiellen Wohlstand. Das menschliche Leben ist besonders für Selbstverwirklichung bestimmt. Das heißt, der Mensch sollte erkennen, was er ist, was die Welt ist und was die höchste Wahrheit ist. Das menschliche Leben bietet dem Lebewesen die Möglichkeit, alle Leiden des materiellen Daseins, die im harten Existenzkampf entstehen, zu beenden und zu Gott, unserer ewigen Heimat, zurückzukehren. Aber aufgrund eines schlechten Bildungssystems hegen die Menschen kein Verlangen nach Selbstverwirklichung. Selbst wenn sie die Gelegenheit haben, etwas darüber zu erfahren, werden sie unglückseligerweise die Opfer irregeführter Lehrer. In diesem Zeitalter sind die Menschen nicht nur Opfer verschiedener politischer Anschauungen und Parteien, sondern auch vieler verschiedener Arten sinnbefriedigender Ablenkungen, wie Kinos, Sportveranstaltungen, Glücksspiele, Bars, weltliche Bibliotheken, schlechte Gesellschaft, Rauchen, Trinken. Übrigens, das sind die beiden Worte, die Srila Prabhupada aus der deutschen Sprache kennt. In einer Vorlesung in Mayapur, also ich habe das Thema hin und zurück gespult, um mir sicher zu sein, spricht er Rauchen und, also Rauchen und Trinken. Kali Yoga, ja, den großen Seelen, die von der deutschen Welt zu uns kommen, fällt das auch auf. Also die tun solche. Also Betrügen gehört auch noch dazu zu diesen Ablenkungen. Diebereien und Streitereien. Ihr Geist ist aufgrund von zahllosen verschiedenen Verpflichtungen ständig verwirrt und voller Sorgen. In diesem Zeitalter erfinden viele gewissenlose Menschen ihre eigenen religiösen Anschauungen, die nicht auf den offenbarten Schriften beruhen. Und sehr oft fühlen sich Menschen, die der Sinnenbefriedigung ergeben sind, zu solchen Lehren hingezogen. Infolgedessen werden im Namen der Religion viele sündhafte Handlungen begangen. Und die meisten Menschen kennen weder geistigen Frieden noch körperliche Gesundheit. Die Gemeinschaften der Studenten, Brahmacharis, gibt es nicht mehr. Und die Haushälter beachten die Regeln und Regulierungen des Grihastha-Ashram nicht. Dies hat zur Folge, dass die sogenannten Vanaprastas und Sannyasis, die aus diesen Grihastha-Ashrams kommen, leicht vom strikten Weg abkommen. Im Kali-Yuga ist alles mit Unglauben durchsetzt. Die Menschheit ist nicht mehr an spirituellen Werten interessiert. Materielle Sinnenbefriedigung ist der Maßstab der Zivilisation. Zur Erhaltung solch materieller Zivilisation hat der Mensch komplizierte Nationen und Gemeinschaften gebildet und es herrscht zwischen diesen verschiedenen Gruppen eine ständige Spannung in Form von heißen und kalten Kriegen. Es ist daher durch die gegenwärtigen verzerrten Wertvorstellungen der menschlichen Gesellschaft sehr schwierig geworden, den spirituellen Standard zu heben. Die Weisen von Naimisharanya sind darauf bedacht, alle gefallenen Seelen zu befreien und sie suchen hier den Beistand Srila Sutta Goswami. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyari Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Advaita Gaura Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Der Text noch einmal. Trajenal Payusha Shabya Kalavasmin Yuge Janaha Manda Sumanda Matayo Manda Bahasya Yupastrutaha. Übersetzung. O Gelehrter, in diesem eisernen Zeitalter des Kali leben die Menschen nur noch ein kurzes Leben. Sie sind streitsüchtig, träge, irregeführt, unglücklich und vor allem immer gestört. Das ist eine tiefe Analyse der zwischenmenschlichen Situation im Kali-Yuga. Menschen sind streitsüchtig, träge, irregeführt, unglücklich und vor allem immer gestört. Und dann, auch biologisch geht es ihnen sehr schlecht, sie haben nur noch ein kurzes Leben im Vergleich zum Leben in anderen Zeitaltern. Vor ein paar Tagen, ich möchte direkt sagen, durfte ich eine sehr direkte Erfahrung davon machen. Ich war praktisch Zeuge, ziemlich nahe Zeuge von dem Mord eines sehr beliebten Politikers, dem Rabin, der die Israelis in den Prozess führte, Frieden zu schließen mit den ganzen Gruppen, Völkergruppen, die ehemals in dem Land lebten, das Israel jetzt einnimmt, das jetzt die Staatsgrenzen Israels gibt. Dem Rabin war klar geworden, dass er Frieden nicht durch gewalttätige Mittel erlangen konnte. Und so hatte er, der ein Leben als General geführt hatte, als Führer der Aggression gegen die Palästinenser, Jordanier und Araber und noch andere Volksgruppen vielleicht, die mir nicht bekannt sind, hatte er dann nach einem langen Bewusstseinsprozess, einem mühseligen Prozess, wo er sagte, wir müssen Frieden auf friedliche Art und Weise etwas erreichen, eine Rede gegeben auf dem Platz da, 5 Minuten von unserem Tempel in Tel Aviv entfernt, und hatte ein Friedenslied sogar gesungen und war dann auf dem Höhepunkt einer Karriere. Er war geliebt von der Welt und geliebt von den meisten seiner Leute, in sein Auto gegangen. Überall auf dem Platz, haben mir die Devotis gesagt, waren schwere Geschüsse, gewaltige Haubitzen auf den Dächern, überall lagen die Scharfschützen mehr oder weniger sichtbar und schauten hatten Ausschau nach Terroristen, die von Arabien geschickt wurden oder von Arafat Leuten. Da war nicht der Schatten oder nicht die Erwähnung eines Arabers zu sehen, die also sehr schwere, große Probleme mit dem israelischen Regime haben, weil ihnen das Gebiet oder viele Teile des Gebietes politisch gehörten. So, da ging es dann runter, das ist also direkt dramatisch, kam eine Treppe herunter, froh, jetzt gesagt zu haben, wir müssen Frieden machen. Und dann kam ein israelischer Student, ein Rechtsextremer, der nicht damit einverstanden war, dass Rabin jetzt Land an Leute gab, die da früher lebten, sprang hinter unter einer Treppe hervor und erschoss ihn mit zwei Dim-Dim-Kugeln. Diese Dim-Dim-Kugeln sind die Fiesen, die aufgeregt und die explodieren im Körper und lassen einem Chirurgen keine Chance, den Verwundeten zu retten vor dem sicheren Tod. In seinen Händen hielt er sein blutiges Mission Statement, Frieden machen. Also das wäre echt total dramatisch rausgekommen, es war richtig Kali-Yoga, nicht? So richtig poetisch Kali-Yoga sogar. Sehr dramatisch, also ein Bodyguard warf sich über ihn, der ihn 10 Jahre gedient hatte und wollte für ihn die Kugeln abfangen, aber die waren schon vorher eingedrungen. Und es schrie dann in dem Hospital für mehrere Tage, warum hat er mich nicht geschossen? Ich habe versagt, ich konnte den Rabbin, also den Herrn Rabbin nicht beschützen. Srila Prabhupada hat ein anderes Beispiel gegeben, was in der Vergangenheit zurückliegt, das Beispiel von John F. Kennedy, der ebenfalls auf dem Höhepunkt seiner Karriere umgebracht wurde von einem, weiß nicht genau mehr von wem, einem gestörten Menschen auf alle Fälle. So, das ist die Situation im Kali Yuga, und wenn man das hautnah erlebt, also hautnah, ich war gerade wieder in irgendeiner der Gesundheitsbehandlungen und saß im hörte dann noch das Fernsehen darüber dokumentiert und habe kurz unterbrochen, um es zu sehen. Das gibt einen schon zu denken. Ich möchte heute den Vers über das Kali Yuga ein wenig weiterführen. Im Kali Yuga ist niemand in Sicherheit. Selbst wenn es einem gelingt, ein spirituelles Leben zu führen nach den Unterweisungen der Heiligen Schriften der Menschheit zu leben, ist die Atmosphäre doch so zerrüttet und so gestört von Streit, dass selbst religiöse Menschen gefährdet sind. Im Januar bin ich eingeladen, mit Bischöfen der englischen Kirche über interreligiösen Dialog zwischen dem Christen und der Bewegung für Krishna Bewusstsein zu quirlen. Habe mich deswegen ein bisschen vorbereitet und eine Stadtbesichtigung in Jerusalem gemacht. Ich wollte das Feeling haben, um dann fürs Christentum und dann auch ein bisschen authentischer sprechen zu können. Ich kam ins heilige Grab, wo der Leichnam Jesu Christi bestattet worden ist nach der Überlieferung des Christentums, und schon als wir da reinkamen, waren überall Geldhändler da, diese mit so Bündeln von Geld, Change Dollars, und ich habe mich dann an meine Kinderbibel erinnert, wo also gezeigt wird, wie Jesus gerade diese Leute rausgepeitscht hat aus dem Tempel seines Vaters. Ging dann ins heilige Grab selber, was viele Blicke ich muss sagen, sehr enthusiastische Blicke von den Bildern dort hervorgerufen hat. Wir kamen dann zu den Kopten hin. Die haben mich reingebeten in ihre, in die kleine Gruft, die da am Kopf Jesu liegt. Und gebeten, ich soll ein Gebet für den Weltfrieden machen, was ich selbstverständlich versucht habe. Ich war ein bisschen aufgeregt, bin nicht bin David, also man ist nicht so vertraut, wie man sich verhalten sollte. Dann waren wir an der Klagemauer, setzten uns den kleinen jüdischen Hut auf und haben auch ein bisschen geklagt an der Klagemauer. Und ging dann in die Gruft, wo die schrifttreuen Juden lasen und sich verbeugten. Da fing ich dann ein paar fanatische Blicke ein, was ich hier dann zu suchen hätte. Vor der heiligen Stadt war dann ein Christ aus Amerika, der war gekleidet wie David und hat auf einer Leier das Lob des Herrn gesungen. Als er mich dann aber sah in der Weißnerkleidung, hat er mich doch durchaus zu mir gepredigt und mir ein enthusiastisches Go to Hell zugeworfen. Nicht enthusiastisch, ein gestörtes, muss man sagen. Ich ging dann auf den Ölberg, der jetzt das höchste Gut des Christentums ich weiß nur, dass die dann ein Moschee hingesetzt haben, aber was hat nach christlicher Überlieferung da stattgefunden?
Die letzten Stunden vor der Tat.
Richtig, das Abendmahl. Ja, nach dem Abendmahl. Also sehr wichtig, da haben die Muslims denn alle christlichen Heiligtümer weggeräumt und ihre Moscheen hingesetzt, wie in Mathura, wo sie den Krishna-Tempel auch beiseite getan haben, das hingetan haben. Es wurde lange debattiert, ob wir als Mönche hinduistischer Richtung eigentlich dahin durften, nach dem Ölberg. Es wurde beschlossen, ja, aber wir sollten also auf keinen Fall beten. Das könnte unter den Muselmanen erhebliche Störungen verursachen. Und es ist halt ein heißer Spot, wenn an diesem Platz der Welt irgendwelche Aggressivitäten losgehen, dann werden Glaubensrichtungen aus der ganzen Welt hineingezogen und kann schwere internationale Konsequenzen mit sich bringen. Also ich möchte mit diesem, ich habe mich bemüht, den Bericht so objektiv wie möglich zu halten und nur über Begebenheiten zu sprechen und nicht meine Bewertungen dieser Begebenheiten. Da wird klar, auch im religiösen Spektrum ist das Kali Yuga, das Zeitalter des Zankes und der Zerrüttung, sehr vertreten. Und auch da muss man Acht geben, dass man sich in Sicherheit befindet. Wir hören aus den Heiligen Schriften, dass der einzige sichere Ort im Kali Yuga oder die einzige sichere Mittel des Kali Yugas zu überwinden, das Chanten des Heiligen Namens ist. Also, ich möchte jetzt noch über einen anderen Nachteil des Kali-Yuga sprechen, diese kurze Lebensdauer. Ich bin mir darüber bewusst, dass viele meiner Zuhörer in der Blüte ihrer körperlichen Kraft stehen und niemals es für möglich halten, dass das heruntergehen kann. Doch ist es so, dass es sehr, sehr leicht geschehen kann, dass man in eine Situation kommt, wo man wirklich kämpfen muss um seine Energien. Der Tod ist im Kali-Yuga viel, viel präsenter als in anderen Zeiten, sagen wir mal viel früher präsent im Leben eines Menschen, als in anderen Zeitaltern. Er ist genauso präsent natürlich wie auch in den anderen Zeitaltern, aber er rückt näher ran. Srila Prabhupada gab einmal eine sehr, sehr praktische Definition von Philosophie. Er sagte, Philosophie bedeutet, sich den Tod immer vor Augen zu halten. Also zu wissen, ich bin für kurze Zeit hier. zu einem anderen Zeitpunkt sagt er, gab er einmal drei Lebensregeln für einen Devotee. Er sagte dort, der Devotee sollte daran denken, dass er zu jedem, dass er sterben kann, dass der Tod sehr nahe ist. Er sollte deswegen sich durch seine Handlungen und auch durch seine Gedanken erheben und nicht runter, schlechte Gedanken oder schlechte Handlungen runterziehen lassen. Und er sollte, um dieses zu bewerkstelligen, Satang Prasanga Mama Virya Samvidu, also Gemeinschaft pflegen mit Sadhus oder Heiligen. Denn in so einer Gemeinschaft, wenn sie die Eigenschaften einer Vaishnava-Gemeinschaft zeigt, ist es sehr leicht möglich, eine starke Medizin zu nehmen gegen die Übelkeiten des Kali-Yugas. Srimad Bhagavatam sagt, dass wenn man in Gemeinschaft mit Devotees hört über Krishna-Bewusstsein, dann ist das ein Rasayana. Rasayana ist ein Tonik oder ein wie sagt man in Deutsch? Was? Ein Lebenselixier. Eine Stärkemedizin. Nicht? Ein Tonik. Sehr, sehr nice. Es gibt so Shavan Prash und so. Ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Firmen. Das nimmt man und dann hat man Energie. Ayurveda ist das. So ist auch das Hören in der Gemeinschaft von Devotees über Krishnas heiligen Namen und Krishna-bewusste Themen eine Art Lebenselixier. Nun, ein echter Rasayana, der noch nicht, wie soll ich mich ausdrücken, so mit Mehl versetzt ist, das wird ja in Indien gemacht, hat zwei Wirkungen. Einmal, er gibt Kraft, tut die Vitalität aufbauen, und die zweite ist, er zerstört oder vernichtet Krankheit. Wenn wir richtig hören aus den, dann sollten wir in der Lage sein, diese beiden Symptome zu verspüren. Wir müssen natürlich sehen, dass wir beim Hören auch richtig hören und nicht plötzlich mehr das verlängern und strecken und wie soll ich mich ausdrücken, die Botschaft oder dass da was dazwischen funkt, Dreck, dass wir also Störfunktionen dazwischen kommen im Geist. Aber wenn wir richtig das aufnehmen können, dann werden wir mit spiritueller Stärke ausgestattet werden und die Krankheit im Herzen, Rit Roga, wird gesagt, wird zerstört. Und das ist diese Herzkrankheit, ist oder Chidai Durbalya heißt es auch. Diese Krankheit ist im Herzen sind solche Eigenschaften wie, dass man angezogen ist zu materiellen Dingen, dass man Neid im Herzen trägt. Vier solche Sachen. Lust ist eines, ist das dritte und so. Das sind die Herzkrankheiten. Wenn man richtig hört im Kali-Yuga und auch sonst, ist das ein Rasayana. Man muss ihn allerdings regelmäßig nehmen. Genau wie bei jedem Rasayana. Der wirkt erst nach einige. Man muss schon regelmäßig hören, dann wirkt er. So wird auch das richtige Hören, was wir den Heiligen Namen und den Bhagavad Katha, den Hören über die spirituelle Philosophie, das wird diese Wirkung haben. Kali Yuga, sagte ich eben, ist auch für die verschiedenen Religionen gefährlich. Wie steht es mit der Bewegung für Krishna-Bewusstsein? Kann Kali Yuga auch Devotees in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein gefährlich werden? Eine Antwort ist ja, solange sie nicht ständig das Rasayana nehmen. Es ist so, dass ein Mensch, der in ein Gebiet kommt, welches grippeinfektiös ist, sich vorher aufbauen muss, Vitamine zu sich nehmen soll, muss das Immunsystem stärken muss. Ich meine, ihr alle seid so, noch so jung, aber bitte, wartet über, ich wünsche euch ja nie, aber wenn man älter wird, dann muss man sich über sowas Gedanken machen. Nicht? So muss auch unbedingt ein Devotee, der in diesem Kali Yuga Spiritual Fit bleiben muss, der muss sich vorbereiten. Ich habe eine praktische Erfahrung davon machen dürfen, also von dem Prinzip machen dürfen, auf dieser letzten Reise nach Israel. Wie ihr wisst, gibt es da das Tote Meer, dem außergewöhnliche Heileigenschaften zugemessen werden und ein Sauerstoffgehalt in der Luft, der einen Trunk machen kann. Also es ist eine richtige Sauerstoffbehandlung da. Und anyways, da geht man dann ins Tote Meer herein und dann muss man sich aber vorher 8 Regeln durchlesen. Wenn man die nicht beherrscht, kann es einen das Leben kosten, in dieser Atmosphäre zu sein. Das Tote Meer hat nämlich eine unglaubliche Salzkonzentration. Und was passiert ist, nach den Gesetzmäßigkeiten der Osmose, die euch vielleicht Gadata erklären kann, wenn ihr chemisch interessiert seid, was passiert ist, das lauft einem das ganze Wasser aus. Man muss also Unmengen vorher trinken, damit man nicht völlig also entwässert wird. Und auf keinen Fall darf man das schlucken. Das ist die Salzsäure. Das brennt es einmal aus. Also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber das wird also richtig in allen Sprachen der Welt, kann man das da lesen, bevor man da reingeht. Nicht? Und man soll für 15 Minuten reingehen. Ich natürlich nicht dran gehalten, war gleich 2 begeisterte Stunden drin, aber die anderen Sachen, die waren nicht. Man muss sich mit anderen Worten ausrüsten, wenn man in so eine Atmosphäre reingeht. Genauso ist es total wichtig für einen Devotee, der im Kali Yuga fit bleiben möchte, spirituell, sich vorher vorzubereiten und ein paar einfache Regeln zu befolgen. In einem sehr, sehr interessanten, in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtigen und relevanten Purport, spricht Srila Prabhupada darüber, ist ein Purport, den viele Devotees öfters lesen in ihrem Leben und immer wieder davon eine Kraft kriegen. Für diejenigen, die sich mit dem Studieren der Schastras begeistern können, bitte notiert euch 8. Kanto, 2. Kapitel, Text 30. Es handelt über diesen Kampf zwischen Gajendra, dem Elefanten, und dem Krokodil, welches den Elefanten töten wollte. Und hier sagt, dazu sagt ein Srila Prabhupada, Also was da geschah, war, dass der Elefant langsam an geistiger Kraft verlor, keinen Enthusiasmus mehr hatte und einfach verlor. Hieraus können wir die Lehre ziehen, dass wir in unserem Kampf mit Mäuer nicht eine Stellung einnehmen sollten, in der unsere Kraft einem falschen Verständnis von Zivilisation verfaulen, den Krieg erklärt. Und hier ist jetzt der Satz, den ich gerne ein wenig beleuchten möchte. Die Soldaten in dieser Bewegung müssen immer darauf achten, dass ihr Körper, ihr Geist und ihre Sinne mit voller Kraft arbeiten, um sich fit zu halten. Fit wird richtig Virtual Fitness hier definiert, müssen sie sich daher in eine normale Lebenslage begeben. Aus den weiteren Ausführungen oder weiteren Erläuterungen wird klar, dass normale Lebenslage heißt etwas, wo man zufrieden ist. Werden hier von drei Bereichen gesprochen. auf den man ein bisschen arbeiten muss. Und ich habe persönlich, verschlagen, 8:32, ich habe da ein recht persönliches Anliegen jetzt einzuflechten, da ich eben durch die letzten Wochen, wo ihr auch mich nicht gesehen habt, sehr doch eine Lektion von Krishna erteilt bekommen habe, die ich sehr gerne weitervermitteln möchte, um euch Ähnliches zu ersparen. Die Bereiche, auf die man achten sollte, werden hier von Srila Prabhupada gegeben. Die Soldaten. Wir müssen eine Lehre ziehen, dass wir eine Stellung einnehmen sollten, in der unsere Kraft, unsere Begeisterung und unsere Sinne und, also, hieraus können wir die Lehre ziehen, dass wir in unserem Kampf mit Maya nicht eine Stellung einnehmen sollten, in der unsere Kraft, unsere Begeisterung und unsere Sinne unfähig sind, kraftvoll zu kämpfen. Zunächst einmal lass uns über den Körper ein bisschen sprechen, weil wir sprechen ja nie darüber. Auf die Gefahr hin, als etwas ganz, eine neue Überlegung, die noch verdaut werden muss, zu geben. Der Prabhupada hat immer unterschrieben, möge euch das in bester Gesundheit treffen. Und das ist ein Punkt, wo er doch, den er in seinen Segenswunsch zum Schluss eingetan hat. Es ist wichtig, dass man ihn sieht, wenn Alarmzeichen kommen in der Jugend, ist nicht so wichtig, dass man darauf reagiert. Wenn das Kreuz schmerzt oder anfängt zu schmerzen, nicht lange ziehen lassen, sondern gleich sich erfahrene Beratung einholen und dann diszipliniert entsprechende Übungen tun. Wir brauchen den Körper noch. Es gibt in unserer Bewegung dort ausreichend Ratschläge und gute Sachen, die man machen kann. Ihr könnt Ramapriya Prabhu konsultieren und er kann euch weiterleiten. Es gibt auch verschiedene, ich kann euch da auch was sagen, ich möchte das nicht öffentlich jetzt in der so ins Detail da gehen. Ich kann euch auch weiter mit also helfen, wenn so etwas ist, mit Ratschlägen, was man tun kann. Den physischen Körper. Man sollte sich ein bisschen bewegen, gesund atmen, vielleicht, also das ist sehr wichtig. Hier werden Tipps gegeben, nicht übermäßig essen, Sinne nicht überlasten, also nicht hier in diesem Körper, das könnt ihr euch auch diesbezüglich nochmal lesen, wenn es noch ein bisschen schwierig ist, diesen Punkt zu akzeptieren. Wir kennen uns, ja, also für mich ist, ich hätte das nie gehört, vor 5 Jahren hätte ich also, wir kennen uns, ja. So, dann der geistige oder ich will mal sagen der mentale Bereich. Wir sprechen über den mentalen Bereich dann, wenn da Probleme oder akute Schmerzen auftreten. Wir sagen, der ist aber mental oder Prabhu sei nicht so mental oder wir sagen, ach die armen mentalen Matajis mit ihr und so weiter und so fort. Nicht? Also mental ist so eine Art von Etikette geworden, was man gibt, wenn ein Problem auftaucht. Aber wir haben trotzdem noch einen Geist. Das ist nicht schlecht, dass wir ihn haben. Es wird schlecht, der Geist kann zum Feind werden, wenn wir ihn nicht richtig benutzen. Ist euch mal aufgefallen, dass der wichtigste Muskel, der zwischen den beiden Ohren sitzt, das Brain, und ich meine, sicherlich, der Geist ist ja ein etwas feinstoffliches, ich sage es nur so ein bisschen künftig. Sagen wir mal, lassen wir mal, der Geist ist feinstofflich. Dieser Geist, meistens wird er nur geschult in einer Schule. Nachdem wir aus der Schule gegangen sind, das Gymnasium oder die Mittelschulreife oder gar nichts abgeschlossen haben und zu der Bewegung kommen, fordern wir uns nicht oft nicht genug da oben und werden deswegen ein bisschen flach. Der Muskel wird flach, genauso wie ein Muskel, der nicht benutzt wird, wird der subtile Muskel sozusagen ein bisschen flach oder schwach. Wir können mit nicht gut Unterscheidungen treffen, was ist richtig, was ist falsch zu tun, und so weiter und so fort. Es ist wichtig, dass wir das vertiefen, dass wir Gedanken, einen Gedankenaustausch pflegen mit Devotees, wo wir uns bereichern, dass wir vielleicht Briefe schreiben, in denen wir tief über Themen sprechen. Ich meine nicht Probleme, sondern Themen, die positiv sind, natürlich auch über Probleme. Es ist wichtig, den Geist zu trainieren, indem man in der Lektüre liest und Fragen stellt. Was steht denn eigentlich da? Wie kann ich das beziehen auf mein Leben und auf das, was ich gehört habe? Ich meine jetzt richtig Studium, richtig tief hineingehen in ein Thema, richtig sich da herauszufordern, privat und so weiter. Beim Predigen kann man das auch pflegen. Wenn uns auffällt, dass wir auf bestimmte Fragen, die entweder uns kommen oder die uns gestellt werden, nicht eine Antwort geben können. Dass wir sofort sehen, ich muss da nachholen, ich muss mich da argumentativ weiterbilden in der Hinsicht. Ich meine also den Geist schulen. Der nächste Punkt, der wichtig ist für ein Leben, ist Beziehungen. Durch nichts empfährt der Mensch so viel Freude und so viel Schmerz wie durch Beziehungen zu anderen Menschen. Ein Mensch im Krishna-Bewusstsein muss sich darüber ausreichend bewusst werden. Es gibt in dem sechsten Vers des Nektar der Unterweisung sehr gute und sehr praktische Unterweisung, wie Beziehungen in einer spirituellen Bewegung geführt werden können. Ich nehme an, ihr habt diese Texte oft gelesen. Ich möchte es kurz nur erwähnen, aber nicht erläutern. Gaben geben, Geschenke geben und Gaben annehmen, sich vertraulich offenbaren und vertraulich hören von anderen, Prasadam geben und Prasadam annehmen. Das sind die sechs Austausche der Liebe. Diese, wenn man sich das ein bisschen, sagen wir mal, ich will es mal jetzt ein bisschen anders erklären, wie Sridhaswami erklären würde. Sridhaswami spricht davon, dass zwischen Menschen ein gewisses Beziehungskonto besteht. Genau wie einem richtigen Konto gibt es dort Einzahlungen und auch Abhebungen. Eine Einzahlung in eine Beziehung mit einem Menschen ist, das zu tun, was Rupa Goswami sagt, dass man ihm ein Geschenk gibt, dass man ihm eine Freundlichkeit erweist, dass man sich, wenn dieser Mensch ein Mensch ist, der interessiert an einem solchen Austausch mit uns ist, dass wir uns und wir ein Interesse verspüren, weil wir merken, wir können miteinander aus, und dass wir uns vertraulich offenbaren, vertraulich mitteilen, dass wir Prasadam geben. Ich komme von den Detis, hast du es mitbekommen, Prasadam nehmen. Das ist eine, sind Einzahlungen, machtvolle Einzahlungen in dieses Konto. Denn wenn immer wir mit Menschen zusammen sind, werden wir auch Abhebungen von dem Konto machen, wie bei jedem richtigen Konto. Es wird vorkommen, dass wir uns uneinig sind über einen Punkt. Es wird vorkommen, dass wir uns durch die Verhaltensweise eines Menschen, auch wenn der sie nur unfreiwillig tut, tief verletzt oder einfach nicht, sagen wir mal, gleich so dramatisch, einfach missverstanden fühlen. Das sind Abhebungen. Nicht? Ist euch mal, vielfach habe ich gehört in den von Devotees, die die Seminare besucht haben, die in unserer Bewegung gegeben werden, dass Devotees sagen, ach, mit Kamis habe ich viel bessere Beziehungen gehabt als mit Devotees. Habe ich gehört. Dass das gesagt wurde. Das ging viel einfacher. Das ist eigentlich ist ein Gefühl eines Schmerzes, was man ernst nehmen muss, aber eigentlich nicht eine reife Sache. Auch mit Menschen, mit denen man oft zusammen ist, da finden oft Abhebungen statt. Deswegen ist es so, wenn ihr zum Beispiel einen Menschen trefft, sagen Sie mal, euren alten Schulfreund, also das war neulich so, ich habe neulich vom Jahr, da habe ich Finny getroffen, mit dem ich im Gymnasium Stinkbomben gebastelt. Und wir waren noch so eng und dann kam Finny an und Finny, also war wirklich nicht nach den Prinzipien. Und sofort war der sehr herzlich zu mir. Ach, sagte er und sagte meinen alten Namen, den ich hier nicht diesen Kreis nicht sagen werde, weil diese Person sehr und sofort war er sehr herzlich und ich war spürte auch sofort so herzlich, Finny, wie geht's denn, kann ich dir helfen? Nicht? Also so, sehr herzlich, es gab keine gespannte Beziehung. Warum? Weil das Konto war noch immer hoch von den Stinkbomben, die wir zusammen gemacht haben. Und wir haben da weitergemacht. Mit anderen Menschen, mit denen man sehr eng zusammenlebt. Manchmal gespannte Beziehungen aufkommen, weil da keine Einzahlungen stattgefunden haben, weil das nicht durch diese Dadati Prati Grinati Sachen hoch geworden ist. Es liegt nicht, mit anderen Worten, daran, dass es in der Bewegung nicht, wie soll ich mich ausdrücken, in der Bewegung nicht also schwieriger ist, also gute Beziehungen zu haben. Es liegt daran, dass die Einzahlungen vielleicht nicht immer rechtzeitig gemacht werden und man ins Minus gerät mit einem Menschen. Ich kann mich deutlich daran erinnern, mit Finny war ich total im Minus gewesen. Davor hatte er hatte mich eigentlich beschützt, aus meiner jetzigen Perspektive eine große Dummheit zu machen, weil er sie machte. muss ich mir ewig dankbar sein, aber damals war ich total im Minus. Er hat mir eine Möglichkeit zur Sinnbefriedigung weggenommen. Mit ihm, aber das ist mit anderen Worten, was ich sagen möchte, ist es so, dass wir dieses einfache Beispiel mit Menschen, die weit von uns weg sind, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir haben eine bessere Beziehung als denen, die ganz eng ist. Das liegt nur an diesem einen Punkt, dass wir mit diesen Abhebungen und Einzahlungen klingt so monetary, so geldbezogen. Ihr wisst, was ich meine. Nicht? Diesen Sachen. So, also wir haben jetzt drei Bereiche. Den physischen, den geistigen, will ich mal sagen, oder den emotionalen, den Geist gesprochen, und ich habe dann diesen Beziehungsdimension noch reingetan. Aber diese drei Ebenen haben wenig Relevanz im Leben eines Vaishnavas, wenn ich die wichtigste Ebene, die spirituelle Dimension, zuallererst kultiviert wird. Auch die Menschen, die im weltlichen Leben leben, kümmern sich um den Körper und den Geist und um Beziehung zu anderen Menschen. Das ist nicht einmalig auf dem spirituellen Weg. Das Einmalige ist, dass wir diesen den Körper, den Geist und auch den zwischenmenschlichen Beziehungen ein eindeutiges spirituelles Fundament verleihen, welches uns ermöglicht, den Körper in den Dienst Krishnas zu stellen, den Geist in den Dienst Krishnas zu stellen und auch Beziehungen mit Devotees aufzunehmen, die förderlich sind zum Dienen zu Krishna. Das ist das Einmalige in der Bewegung, im Krishna-Bewusstsein. Ohne das ist das, was wir gesagt haben, dass man sich um diese drei Dimensionen bemühen muss, den Körper, den Geist und den Körper kann es materiell sein, und ist nicht wertvoll und sollte nicht erwähnt zu werden in einer Bhagavatam-Vorlesung. Also das, was dem Kraft verleiht, ist die spirituelle Dimension. Ich möchte, weil jeder von deutliche Unterweisung hat und weiß, euch heute einfach nur eine kleine Frage stellen, die ihr auch nicht in der Vorlesung, die wir auch nicht in der Vorlesung beantworten, weil die Antwort eine sehr, sehr private ist. Ich glaube, dass wenige, also es ist so öffentlich klar. Ich möchte euch die Frage stellen, welche eine Tätigkeit auf dem spirituellen Bereich würde euer Leben total zum Positiven verändern? Denkt mal drüber nach. Ich bin mir sicher, wenn ihr das findet und dann auch anwendet, würde es sein. Ich wäre ruhig hier, um vielleicht nur zu helfen, wie man mit der Frage, meine Antwort ist, ich habe zwei Antworten. über die ich hier sprechen möchte. Ich habe andere, die, wo ich ein bisschen schüchtern bin in der Öffentlichkeit. Das eine ist, richtig zu chanten, Krishna nicht länger zu ignorieren in Form seines heiligen Namens. Ich möchte ja sein Devotee werden. Und dann eine gute Vaishnava-Beziehung zu pflegen. Nicht? Sehr oft kommt es vor in Situationen, dass man andere verletzt und das ist nicht gut. Und so, da sind noch solche Dinge, meine ich, also solche Dinge, die man sich vornehmen kann. Es hilft unglaublich, insbesondere jetzt, weil wir in die beste Zeit des Jahres hineingehen, die Zeit aber, die uns auf den besten Bewusstseinszustand abverlangt, nämlich den Prabhupada-Marathon, wo wir die Literatur Srila Prabhupada benutzen, dieser gefallenen Menschen im Kali Yuga, also weitesten verbreiten. So, ein Devotee, das ist jetzt das Ende meiner Ausführung, der sich da vornimmt, sich, sagen wir mal, seine Tätigkeiten, seine Gedanken und dann auch seinen Service mehr Krishna-Bewusstsein zu erfüllen und so stärker zu werden in seinem Bemühungen, mitten im Kali-Yuga Krishna-bewusst zu werden, mitten im toten Meer, also der Saugeffekt ist noch zu überleben. Ein Devoti, der diese Entschlossenheit entwickelt, der sich darüber bewusst wird und dann auch praktisch anfängt zu arbeiten, kann sich einer großen, großen Hilfe sicher sein, einer großen Barmherzigkeit sicher sein. Krishna hat nämlich unter seinen 64 Eigenschaften eine Eigenschaft, das heißt, er ist der Wellwisher, der wohlmeinende Freund seiner Devotees. Das heißt, Krishna ist so wohlmeinend, dass schon ein wenig Bemühung ihn sehr, sehr zufriedenstellt. Es heißt von Krishnas Devotees, wird hier vom Prabhupada erläutert, wenn sie nur ein wenig Wasser oder ein Tulsi-Blatt in Hingabe Vishnu opfern, dann wird Lord Vishnu so gütig sein, dass er sich ihn verkaufen wird. Also, he will sell himself to them. Also, das heißt, er wird das Eigentum seiner Devotees und wird seinen Devotees helfen. Ein Beispiel, was hier so gegeben wird, ist das Beispiel von Arjuna, der eine sehr, eigentlich nicht unerwartete, für viele unerwartete Hilfe von Krishna bekam, in einer schwierigen Situation. Arjuna war auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra und kämpfte, und Großvater Bhishma, ich muss so erklären, Krishna hatte zu Beginn der Schlacht von Kurukshetra gesagt, beide Seiten sind mit mir verwandtschaftlich verbunden, deswegen werde ich beiden Seiten helfen. Die eine Seite kann meine Armee aus den Narayanas, diesen Heavy-Soldaten, bekommen, die andere Seite kriegt nur mich. Aber man, dir sollte wissen, wer nur mich haben will. Ich werde keine Waffe anrühren. So, es begab sich denn, das ist eine längere Geschichte, die ich hier nicht lernen kann aus Zeitgründen, dass Duryodhana die Armee von Krishna bekam und Arjuna eben Krishna, der ihm als Wagenlenker half. So, an dem einen Tag sagte Großvater Bhishma, heute werde ich den Arjuna so stark bedrängen, dass ich ihn entweder töten werde, oder ich werde Krishna zwingen, sein Versprechen zu brechen, nämlich keine Waffe anzurühren. Und er fing dann an, suchte sich Arjuna raus, und dann ging Großvater Bhishma los, und das, dem kann halt niemand widerstehen. Arjuna schwebte schließlich in Lebensgefahr, und Krishna war die ganze Zeit auf dem Wagen. Ich habe ein Versprechen gegeben. Ich muss meine Versprechen halten. Ich habe gesagt, Sava Damang Parijaja, wer sich mir hingibt, den nehme ich die ganzen sündhaften Reaktionen. Denn wenn ich jetzt nicht hier mein Versprechen halte, wer wird sich denn noch mir hingeben? Eine totale brenzliche Situation. Gott in dem Dilemma, würde es der Theologe sagen. Also wir reden nicht unbedingt in diesen Formulierungen. Schließlich wählte sich Krishna aus, sein Devotee zu beschützen. Denn unter seinen vielen Eigenschaften ist er auch sehr entschlossen. Seine Entschlossenheit ist, seine Devotees unter allen Umständen zu beschützen. Das ist für ihn das höchste Prinzip. So, also sagen wir mal, das ist das Prinzip, was noch höher ist als diese Versprechensangelegenheiten, ein Versprechen zu halten. Und Krishna schließlich sprang er herunter, heißt es sehr schön im zweiten Kanto, wie der gelbe Schatter wehte und wie er ihn verlor und auf Bhishma zuging. Und dann nach etwas suchte und er nahm ein Wagenrad auf, was abgefallen war von einem Chariot, von einer Kutsche, und ging dann auf Bhishma zu, rannte auf Bhishma zu. Bhishma gab sich dann schließlich hin. Es gab noch einen ritterlichen Austausch und er gab sich dann Krishna hin. Und hat das sehr erinnert an sein Todesbett. Das war eine Vision, über die er meditiert hatte. Wie Krishna sein Versprechen gebrochen hatte. Weil Krishna ein Welwischer ist, dieses Beispiel wird hier angeführt und ich weiß nicht, ob von Srila Prabhupada oder von Srila Rupa Goswami, es wird hier erwähnt im 39. Punkt, Welwischer of his Devotees, da beschreibt Srila Prabhupada das, nicht? Taking up a broken chariot wheel, he ran toward Grandfather Bhishma as a lion runs toward an elephant to kill it. Bhishma erinnerte diese Szene und lobpreiste später Krishna für sein glorious favoritism, seine glorreiche Bevorzugung seines Devotees. Arjuna selbst auf das Risiko hin, sein eigenes Versprechen zu brechen. Das ist ein großes Risiko für Krishna, der die Bhagavad Gita predigt und Savadamang Sita predigt. Ein großes Risiko. Allerdings hat Krishna nicht sein Versprechen gebrochen. Denn er hat ja keine Waffe genommen, sondern einen Wagenrad. Was strenge, was also man könnte sagen, wenn man die dämonische Waffe anlacht ist, würde man das Krishna vorwerfen, ist ein Wagenrad, aber wir sagen, ist das keine Waffe. Er sagte, dass ein Wagenrad zu den Waffen gehört. Zu den traditionellen Kshatriyas aus, und die kommen nicht mit dem Wagenrad unterm Arm. Die Schlacht. Ne? So hat Krishna. So Krishna wird Hilfe schicken für einen Devotee, der sich so anfängt. Es fängt an, Prabhupada sagte, Philosophie bedeutet to always keep death in front. Zu wissen, ich habe eine kurze Zeit, und sich nicht aufzuhalten in der Zeit mit störenden Aktivitäten, die einem nicht helfen, Krishna bewusst zu werden. Und die nicht Krishna bewusst sind, so mit Ballast und Ankern und so. Da sollte man sich möglichst nicht beschäftigen. Ich habe gehört, dass dieses auch die Message war, die Sri Vishnupada an seinem Vyasa Puja in Schweden gegeben hat. Don't waste time. Nicht? Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist sehr wichtig. Und dazu ist es sehr, sehr heilsam, wenn man diese Bereiche also körperlich, nur wenn es nötig ist, nicht, dass jetzt plötzlich jeder hier mit Liegestütz aus dem Tempel geht wenn es nötig ist, wenn man Anzeichen sieht, die geistige Sache, dass wir die Literatur wirklich studieren und verstehen, fragen und Antworten finden. Dass wir die Vaishnava-Beziehung, auf denen so viel akuter Schmerz kommen kann, pflegen und unter den spirituellen Schutz des spirituellen Praxis im Krishna-Bewusstsein. buddhistisch, na damit bin ich ans Ende gekommen. Ich habe allerdings noch nicht meine Lieblingsgeschichte im Augenblick erzählt, die wollte ich noch, aber das, wir sehen erstmal, dass ich hier ein Schluss finde und Fragen stellen. Ja, Fragen stellen. Ja. What is the first instruction of the spiritual master? You want to know, you're saying you want to follow the first, because if you don't follow that properly, you won't follow the others properly. Yes, the question is clear, thank you. Srila Prabhupada wurde einmal gefragt, wie er am meisten zufriedengestellt werden kann. All die spirituellen Meister, die jetzt in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein sind, werden in dieser Beziehung Prabhupada hat dazu mehrere Antworten gegeben. Zu verschiedenen Zeiten. Wir sind, Bhakti Vikash Maharaj beschreibt in seinem Buch Srila Prabhupada Vijay drei Antworten von Srila Prabhupada auf diese Frage. Wie können wir dich am meisten zufriedenstellen? Sendet eure 16 Runden ohne Vergehen. Prabhupada hat ja in einem seiner Bücher, dieses Zitat habe ich, also ist in den Nektar-Ozean der Heiligen Namen auch drin, steht drin, the first and foremost instruction of the spiritual master is to send around. Denn hören wir weiter in den Erläuterungen vom Chaitanya Charitamrita, wird sehr klar, dass wir nicht also Offense vermeiden müssen dabei. Nicht? Prabhupada hat auch gesagt, if you love Krishna, wenn ihr Krishna liebt, könnt ihr mich am meisten zufriedenstellen. Das ist auch eine Antwort, die er gegeben hat. Und er hat auch die Antwort gegeben, die besonders für uns, die wir auf Sankirtan sind, sehr eine Quelle der Inspiration bildet. If you distribute my book, you please me the most. Nicht? Wenn du die Bücher verteilst. So, ich weiß, dass unser westlicher Geist sehr oft ganz gerne eine Sache, also ganz genau den einen Punkt hat, wo man anfangen soll. Und ich würde vorschlagen, dass man das seinen spirituellen Meister persönlich fragt. Weil der spirituelle Meister wird für seine unterschiedlichen Schüler unterschiedliche Schwerpunkte legen. Nicht? Er wird Srila Prabhupada hat. Ich bin dir sehr dankbar für diese Frage, weil ich auch jedes Mal darüber, also es fällt wirklich auf. Ich möchte darauf hier Frage noch einmal noch deutlicher hervorheben, indem ich direkt vorlese. Srila Prabhupada spricht hier von Faktoren, die Lebensdauer verkürzen. Doch übermäßiges Essen, übermäßige Befriedigung der Sinne, übermäßige Abhängigkeit von der Barmherzigkeit eines anderen und künstliche Wertvorstellungen versetzen die Vitalität menschlicher Energie und so verkürzt sich die Lebensdauer. Ich habe persönlich sehr tief versucht, über diese Sache nachzudenken, weil, wie gesagt, jedes Mal taucht es. Sollen wir nicht abhängig sein, hat Prabhupada nicht gesagt, wenn ein Devotee keine Meister hat, wenn er Anatta ist, also nicht mit R, Anatta, sondern Anatta, Anatta heißt er und A heißt ohne, nicht gut. Machen wir uns nicht von unserem spirituellen Meister nicht nur übermäßig, sondern ganz und gar abhängig von seiner Barmherzigkeit. Solche Fragen tauchen auf oder Themen werden berührt durch diese Sache. Meine persönliche Antwort, die ich gefunden habe, ich würde dir empfehlen, noch andere Vaishnavas zu befragen, die dein Bild noch anders ergänzen. Es gibt im Leben eines Menschen oder in dem Reifegang eines Menschen drei Stadien. Ich möchte zwei jetzt, über zwei sprechen. Drei Stadien ist, ein Sohn, wenn er 5 Jahre ist, lass ihn alles tun. Von 5 bis 15, nimm ihn streng ran. Und von 16 aufwärts, sei sein Freund. Srila Prabhupada hat es in der Ausbildung seiner Schüler diese Methode oft also benutzt. Ich lese gerade ein sehr interessantes Buch von Satswaroop Maharaj, wo er darüber wirklich nice, also wirklich interessant spricht. Er sagt, am Anfang war Prabhupada unglaublich nachlässig. Nachsichtig, nicht nachlässig, nachsichtig, sehr wichtig. Dann war er sehr streng und dann hat er manchen Schülern, zum Schluss hat er manchen Schülern gesagt, ich bitte euch darum, das Haar zu schneiden, er bricht diesen Vers auf, ich bitte euch das Haar zu schneiden, ich bin ein alter Mann und ihr seid jetzt erwachsen, ich kann euch nur bitten. Er ist mit seinen Schülern, er hat ihn auch dann später Freiraum gesagt und das sind interessante Zitate kommen davor, wo Prabhupada dann sagt, dass er sozusagen den auch dann in eine Art Sache reingeht. Das ist eine Erziehungsmethode, die wichtig ist. Es ist in einer spirituellen Erziehung nicht so, dass man irgendwann unabhängig wird vom spirituellen Meister. Das wäre eine inkorrekte Interpretation. Was man tut, ist, dass man die Unterweisung des spirituellen Meisters irgendwann mal versteht und im Inneren hat und dass die einen dann, dass man denn danach handelt. Das erwartet der spirituelle Meister in der Ausbildung seiner Schüler. Dass er nicht immer die gleichen Dinge noch wiederholt, sondern dass das aus der Intelligenz irgendwann mal reflektiert. Genauso wie die Sonne ihre Strahlen zum Mond gibt und dann verschwindet und der Mond macht das denn. So erwartet ein Lehrer und ein spiritueller Meister, dass seine, die von ihm lernen, die Unterweisung eines Tages reflektieren in ihr Leben. Nicht? Aber mit der übermäßigen Abhängigkeit von der Barmherzigkeit, denke ich, ist das nicht gemeint. Ich habe jetzt erstmal Bereiche besprochen, die da in Frage kommen. Ich denke, dass damit Folgendes gemeint ist. Zuerst ist ein Mensch total abhängig. Das Kind ist abhängig muss jede 4 Mütter, also und Mutter, die hier ans Kindergebären denkt, wisst bitte, die Rast ist nicht möglich dann. Die müssen alle 3 Stunden trinken, also was man ja aus Liebe und Zuneigung auch tun soll und so, aber das nur zum Sagen, das ist die Situation. Also wenn man gern rastet, ist das vielleicht ein Überlegungspunkt. Die sind so abhängig, dass sie alle 3 bis 4 Stunden die Milch der Mutter brauchen, benötigen, ganz wichtig. Sind in jeder Hinsicht abhängig vom Wohlwollen der Eltern, von anderen also. Dann nach einer gewissen Zeit jetzt kann ich alleine sagen, es ist nötig. Die Pubertät macht das, die macht so einen Schritt. Das ist ein natürliches Wachstum. In unserer Generation ist es so, dass viele Menschen verspüren, auch Devotees. Ich war so lange abhängig, ich habe immer allen gefolgt, allen Ja gesagt. Ich möchte jetzt selber denken. Das ist ein natürlicher Reifevorgang, der da ist. Nur ist einfach Unabhängigkeit, nachdem man abhängig war, nicht die Perfektion. Die Perfektion ist, dass man in die göttliche Abhängigkeit geht. Dass man mit seinem spirituellen Meister eng verbunden ist und von ihm und von Krishna und zusammenspielt da. Mit übermäßiger Abhängigkeit von der Barmherzigkeit anderen denke ich, dass man, sagen wir, sich so abhängig macht. Was denken andere von mir? Was sagen andere von mir? Ich weiß, dass ein gefährlicher Punkt ist. Wir müssen als Devotees die Meinung anderer nehmen. Wir müssen als Devotees respektvoll den Vaishnavas folgen. Wir müssen als Devotees Demut praktizieren. Ich glaube, ich brauche das nicht immer, ich brauche das nicht total betonen. Ich habe ja oft in diese Bekennungsjahren, ihr habt oft Vorlesungen gehört, wo ich über Demut gesprochen habe und über Überwindung des falschen Egos. Wir müssen jedoch auch mal dazu kommen, selbstständig zu denken. Nicht Maya, sondern entsprechend der Unterweisung und des virtuellen Wissens. Selbstständig zu machen. Wenn ich nicht meine eigene Freiheit habe, ich meine Reifefreiheit, ich meine nicht Unabhängigkeit, ich meine nicht Aufgeblasenheit und. Aber wenn ich nicht in mir drin bin, wie kann ich mich denn aus eigenem freien Willen Krishna hingeben? Es gibt diesen Witz, also werdet euch nicht von den Sorgen reißen, und bitte lacht auch nicht so, es ist ein sehr ernstes Thema. Da sind zwei Kinder im Bett, in einem Kinderbettchen und sagen, wenn jetzt Mutti nicht gleich kommt und uns weckt, werden wir nicht rechtzeitig zur Schule gehen. Das ist ein sehr subtiler, also das heißt, die sind manchmal völlig abhängig von anderen. Ja, du solltest doch inzwischen wissen, dass Schule jetzt wichtig ist für dich, oder sonst warum blubst du nicht von der Schule, würde ich dann sagen, aber das ist meine eigene. Irgendwann muss man mal selber tun. Wenn wir nicht frei sind, wenn wir nicht in dieser Weise, sagen wir, wenn wir nur handeln, wenn der Sankirtan-Lieder sagt, geh auf Sankirtan, wenn wir nur die regulierenden Prinzipien einhalten, nachdem der spirituelle Meister zum x-ten Mal gesagt hat, vier regulierenden Prinzipien, today, das ist nicht der Sinn der Sache. Wir müssen uns ein bisschen selber Krishna bewusst werden. Das ist eine reife Unabhängigkeit, die uns zur Zusammenspiel, die uns zur wirklichen Abhängigkeit, zu dieser spirituellen Abhängigkeit führt. Wo wir nicht einfach so sklavisch etwas tun, sondern weil wir es verstanden haben. Wo wir nicht aus Furcht und Angst und eigentlich total unfreiwillig etwas tun, sondern freiwillig. Yes! Krishna! Prabhupada! Guru Maharaj! Wo das so richtig kommt, nicht, wo es richtig fließt. Das ist sehr wichtig. Und solange wir nur so abhängig sind von anderen, mach jetzt das, oder nur handeln, damit wir nicht kritisiert werden, weil es dem anderen nicht gefällt. Wenn da Einwendungen sind, die nicht in unserer Bewegung okay sind, dann müssen wir natürlich dem befolgen. Das ist, ich hoffe, das wird nicht missinterpretiert. So meine ich das. Also es ist eine persönliche Antwort, zu der ich persönlich so durch die Jahre kam. Aber ich glaube, also ich will noch auch noch Vaishnavas fragen. Wie würdest du dieses interpretieren? Übermäßige Abhängigkeit von der Barmherzigkeit als anderen. Ich denke, das sind Menschen, die einfach nur so aus Druck heraus handeln und nicht. Das macht ein krank, das bringt zu Spannung, es bringt Spannung und dann gibt es Krankheit. Magenkrämpfe, krumme Rücken und schlechte Verdauung und so. Nicht? Das steht sich auf die psychosomatisch auf, wenn man da immer so gespannt ist und nicht gesprächen. Also, ich weiß, meine Antwort ist, bitte missversteht mich nicht. Wir müssen den Anweisungen des Bürgermeisters folgen. Wir müssen auf Anuga sein. Wir müssen, das ist klar, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Gut, haben wir noch andere Fragen? Die Nabandus-Frage ist vorgekommen, dass die Votis, die Prahlad Maharaj, großen Angriffen ausgesetzt wurden. Wie ist der ist das zu verstehen, dass Krishna sie beschützt? Bei Krishnas Schutz ist sehr speziell. Ich habe gerade aus dem Harivansa irgendwo gelesen, dass Nrisimhadev zu Prahlad sagte, sorry, dass ich ein bisschen spät gekommen bin. War gerade so in der letzten Sekunde, also das ist, der war ja gerade drauf und dran. Krishnas Schutz zu seinen Devotis mag manchmal so sein, dass er ihnen Dinge wegnimmt. Selbst die Gesundheit wegnimmt. Ein Devoti interpretiert das so, dass er ihm jetzt die Restanhaftung ans materielle Leben wegnimmt und so den Schutz. Tatenu kampam susumik shamara. Wer, während er leidet, versteht, das ist aufgrund eigener Tätigkeiten zurückzuführen, aber weiterhin mit Worten, mit Körper, Worten und Geist Krishna verehrt, er wird ein rechtmäßiger Kandidat für Befreiung. Nicht? Der Devoti weiß, der nimmt mir das jetzt weg. Es ist, das muss man praktizieren, das ist nicht getan theoretisch. Also das, ja, das habe ich in den letzten 4 Wochen auch gepredigt, diesen Schlag da zu mir. Mit, das, das Karma geht der Boot, die ganze Boote geht weg. Nicht, oder nicht, leider vielleicht, ich denke noch nicht die ganze, ich bin noch nicht aus, also das kriegt noch viel drin, leider, aber schon wieder mehr, etwas mehr, etwas mehr. Weil in dem Shloka Satang Prasanga Mama Virya Sambudu wird einfach davon vom Hören in der Gemeinschaft mit Devotis gesprochen. Und da wird der Begriff Rasayana verwandt. Aber was du fragst, ist tatsächlich so. Es gibt ein spirituelles Prinzip. Wenn man etwas weitergibt, wird man nicht ärmer, sondern reicher. Nicht? Wie im Adi-Lieder das beschrieben wird. Die Members der Panchatattva plünderten das waren das Lager, kann man fast sagen. Sie gaben den Nektar ab. Ja. Prediger erfahren das auf zweierlei Art und Weise. Erstmal, wenn man was predigt oder was sagt, was man gehört hat, und jeder sollte von, also ist von uns ein Prediger, dann bleibt das drin. Das ist immer was für diese ganz einfache Lösung. Also ich habe das festgestellt, wenn ich was lese, was sehr wichtig ist, und das dann gleich mir notieren, wo das ist, und dann gleich in der nächsten Lecture gebe, dann irgendwie ist das irgendwie magisch. Das bleibt dann länger drin und man erinnert sich. Das zweite ist ein etwas, dass Krishna sehr zufrieden ist für diejenigen, die den Bedingten wählen. Obwohl er war in Tavakatam, Ritam, Tapsatibanam, die großen Seelen, die also umreisen und das weitergeben und sie sehr, und wenn Krishna zu sehen ist, werden wir auch sehr gesegnet. Ja. Ja, ich weiß, dass du persönlich das immer machst, in deinem Sankirtan, auch Leute, wenn da sehr begierige Leute sind, denen ein paar Worte noch zu sagen. Und nach dem Sankirtan oder wo auch immer, ich weiß nicht genau, wie du es machst, aber yes, das ist, dann hat man. Wirklich ein Geheimnis, auch wenn man ein beginnender Vaishnava ist oder nicht so, wenn der Service nicht so ist, dass man Bücher verteilt oder predigt, trotzdem, wenn man irgendwie versucht, auch zu anderen das weiterzugeben, was man gehört hat, dann bleibt es irgendwie. Gut. Ich spüre den Zeitfaktor in diesem Augenblick. Lasst uns hier enden. Srila Prabhupada ki